Der Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als ich das letzte Mal hier war, haben wir uns den Text aus 2. Timotheus angeguckt, 2. Timotheus 2, Verse 14 bis 26. Da ging es darum, was Gott für Maßnahmen hat, um Bekehrung geschehen zu lassen. Paulus hat seinen Schüler Timotheus vor Irrlehren gewarnt und ja, die mit ihren Irrlehren die Gemeinde infiltrieren. Und von diesen Irrlehren und diesem losen Geschwätz soll Timotheus sich fernhalten. Stattdessen soll er das Wort der Wahrheit recht austeilen. Und damit will Paulus und letzten Endes Gott sicherstellen, dass die Gemeinde echte Bekehrung ermöglicht und dass Bekehrungen nicht behindert werden. Nachdem sich Paulus da in dem zweiten Kapitel damit beschäftigt hat, dass innergemeindliche Probleme sind, beschäftigen wir uns heute mit dem dritten Kapitel. Paulus weiß nämlich auch noch mehr als nur die Sachen, die in der Gemeinde geschehen sind, nämlich auch noch weltliche Widerstände, mit denen wir zu tun haben, die die Bekehrung stark behindern können. Und das ist auch ja, das Predigtthema, weltlicher Widerstand gegen Bekehrung. Und dazu lese ich die ersten fünf Verse unseres Predigttextes aus 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Und Herr, ich bitte dich, hilf jetzt, dass dein Wort recht verkündet wird, dass in den Herzen der Leute ankommt und dass du sie veränderst. Amen.
Amen.
Paulus fängt an, das sollst du aber wissen. Es geht wieder mal um die Wurst. Paulus ist es wichtig, was er hier zu sagen hat. Timotheus soll sich das hinter die Ohren schreiben und sich ständig daran erinnern. Er soll es im Gedächtnis behalten. Und zwar, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die letzten Tage, das ist in der Bibel ein feststehender Begriff. Es geht nicht um die wirkliche Endzeit, in dem Sinne, dass es in wenigen Tagen die Erde untergehen wird, sondern es geht bei den letzten Tagen darum, dass es ist der Zeitraum zwischen dem ersten und zweiten Wiederkommen Jesu. Das heißt, wir befinden uns in den letzten Tagen, genauso wie Paulus sich auch schon in den letzten Tagen befunden hat. Es ist letzten Endes das, was wir heute hören, genauso wichtig wie für Timotheus. Also für uns ist es genauso wichtig wie für Timotheus und letzten Endes auch für die Christen aller Zeiten. Es werden schlimme Zeiten sein. Das Wort, das im Griechischen steht, ist nicht das Wort Chronos. Chronos bedeutet, dass es ein ununterbrochener Zeitraum wäre, sondern hier steht Kairos, und zwar im Plural. Also es sind viele Zeitpunkte. Es wird immer wieder in diesen ganzen letzten Tagen, die jetzt schon über 2000 Jahre andauern, wird es immer wieder Zeitpunkte geben, die schlimm sein werden. Und diese Zeitpunkte werden von Mal zu Mal auch schlimmer werden. Auch das sagt uns die Bibel. Es ist zwar tragisch, aber zum Glück wissen wir, dass es halt nur Zeitpunkte sind. Sie gehen erstmal wieder vorbei. Es gibt immer wieder von Gott geschenkte Erholungsphasen zwischen diesen Zeitpunkten. Und das sehen wir auch in unserer Geschichte, auch gerade hier in Deutschland, während zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg bekennende Christen massiv verfolgt und in KZs gesperrt wurden, haben wir heutzutage hier in Westdeutschland sehr, sehr lockere Verhältnisse. Wir haben eine relativ ruhige Phase, auch wenn sie sich immer wieder zuspitzt. Und es wird auch immer früher oder später wieder schlimme Zeiten geben, aber im Moment ist es wirklich so, dass wir ja noch Glück haben und in ruhigen Zeiten leben können. Aber was ist denn jetzt so schlimm an dieser Zeit? Was unterscheidet die schlimmen Zeiten von den nicht so schlimmen Zeiten? Es ist der Mensch. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie werden die Wollust mehr als Gott lieben und den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Die Menschen sind es, die diese Zeit so schlimm machen. Paulus nennt 19 böse Eigenschaften dieser Menschen. Wir wissen von der Bibel her, dass prinzipiell alle Menschen ein böses Herz haben. Und wie gesagt, auch in Erholungsphasen haben die Menschen böse Herzen. Es sind die äußeren Umstände, das Meinungsklima, die allgemein anerkannten Ansichten, die diese Zeiten wirklich böse machen. Weil sie ermöglichen es den Menschen, ihre Bosheit auszuleben. Die bösen Eigenschaften sind immer gleich ausgeprägt. Und in den Erholungsphasen ist es meistens dann so, dass diese Eigenschaften von der Allgemeinheit als schlecht angesehen werden. Auch wenn oftmals die Begründung fehlt. Man hört dann so Sätze wie, das gehört sich einfach nicht, das kann er doch nicht machen, das ist doch unerhört. Aber immerhin wird es als schlecht angesehen. Und solche Sätze hätte man vor 50 Jahren auf solches Verhalten noch massiv gehört. Heutzutage ist das weitestgehend verstummt. Die schlimmen Zeiten zeichnen sich halt eben dadurch aus, dass das, was Gott als schlecht ansieht, von den Menschen gefördert und für gut befunden wird. Und dieses Verdrehen von Gut und Böse ist letzten Endes Rebellion gegen Gott und sein Gebot. Und damit kommen wir auch noch zu dem ersten Gliederungspunkt, Widerstand gegen Gottes Weisungen. Sie widersetzen seinen Weisungen und seinen Geboten. Das ist die erste Art, wie die Welt es versucht, Bekehrung zu behindern. Sie leisten Widerstand gegen Gottes Weisungen. Und anhand dieser 19 Eigenschaften wollen wir uns das erstmal betrachten, wie dieser Widerstand genau aussieht. Das müssen wir nämlich wissen, wie Paulus geschrieben hat. Die Menschen werden viel von sich halten. Hier steht das Wort Philautoi, also zusammengesetzt aus Philos, Liebe, und auf der anderen Seite Autoi für selbst. Es ist Selbstliebe, Egoismus. Darum sind die Leute nur auf sich selbst bedacht, ohne Rücksicht auf andere. Es werden Menschen sein, die sich selbst über alle anderen stellen und sich um jeden Preis selbst verwirklichen wollen. Das zweite Kennzeichen ist Geldliebe, ist ja auch klar. Wenn man sich selbst liebt und sich selbst verherrlichen will, braucht man dafür meistens das nötige Kleingeld. Man will immer mehr Geld verdienen, immer höher auf der Karriereleiter steigen. Man wird dabei automatisch immer geiziger, versucht seine Reichtümer zu horten. Man will damit prahlen, um das Ansehen und den Einfluss zu erhöhen und damit auch wiederum das Einkommen zu steigern. Und damit haben wir den dritten Punkt auch schon abgehandelt, das Prahlen. Wer Geld und Reichtum hat, will ihn auch zur Schau stellen. Das nächste Glied in der Kette, was darauf folgt, und daran sieht man auch, dass dieser ganze Katalog aufeinander aufbaut, ist der Hochmut. Hochmut bedeutet, dass man meint, nichts könne einem mehr was anhaben. Man könnte alles selbst schaffen. Warum sollte ich noch zu Gott beten? Für Nahrung, das Dach über dem Kopf, für Gesundheit? Ich brauche doch keinen Gott, ich habe doch Geld. Das ist also auch eine ganz logische Schlussfolgerung daraus. Und wer meint, Gott nicht zu brauchen, der muss sich den Gedanken an Gottes Existenz fernhalten. Er muss ihn lächerlich machen. Und das ist die Lästerei, die Gotteslästerung oder Blasphemie, wie es hier steht. Man muss jeden Gedanken an Gott aus seinem Gedächtnis fernhalten, damit man bloß nicht ins Nachdenken kommt. Und aus dieser Gottesferne, weil man von Gott und seinem Gebot nichts wissen will, folgen auch unweigerlich weitere Sünden. Die Menschen zeichnen sich schon im Kindesalter dadurch aus, dass sie ungehorsam gegenüber ihren Eltern sind. Sie sind undankbar und nehmen alles als selbstverständlich hin oder als Eigenverdienst. Sie sind gottlos, also unheilig, ruchlos. Sie schrecken von nichts mehr zurück und sie achten nichts als heilig. Sie sind lieblos, gefühllos, herzlos, ohne Zuneigung. Der Begriff für lieblos muss natürlich biblisch gefüllt werden. Die Menschen heutzutage bezeichnen jeden, der ihr harmonisches Beisammensein stört, als lieblos. Die Bibel macht klar, lieblos ist, wenn man Gefahren oder Wahrheit verschweigt, auch wenn das zum harmonischen Beisammensein nicht gerade förderlich ist. Und wehe, man stört dieses Beisammensein dann oder verletzt jemanden das Gefühle, dann ist man natürlich unten durch und das meistens für immer, denn die Menschen sind unversöhnlich in diesen Zeiten. Man wird erbarmungslos verachtet, in üble Nachrede gestellt. Und das ist das, was Paulus mit Verleumdung meint. Im Griechischen steht hier Diaboloi, also teuflisch. Es ist teuflisch, diabolisch. Das kennen wir auch im Deutschen. Es ist der Durcheinanderbringer, wie die Bibel den Teufel auch nennt. Es geht darum, dass Lügen verbreitet werden, dass das Ansehen anderer Menschen oder anderer Anschauungen in den Dreck gezogen wird. dass gefährliches Halbwissen verbreitet wird und dass niemand mehr wirklich weiß, was ist wahr, was ist Realität, welche Aussagen sind wahr und welche halt falsch. Und diese Verleumdung und natürlich auch der Mensch an sich, sie sind zuchtlos und unbeherrscht. Sie haben ihre Gefühle und ihren Zorn nicht mehr im Griff. Dadurch werden zum Beispiel diese Verleumdungen unbedacht, rücksichtslos und hemmungslos. Es ist kaum möglich, sachliche Diskussionen zu führen, weil man immer alles auf die persönliche Ebene herunterzieht und sich dann die miesesten Beschimpfungen frei entfalten. Die Folge davon ist, dass die Menschen wild werden, wie die Tiere. Unzivilisiert, unmenschlich und letztlich auch brutal und gewalttätig. Und gerade in unseren Zeiten heute sehen wir, dass sich vieles davon schon weit fortgeschritten hat. Aber wogegen richtet sich jetzt diese Gewalt, der Zorn, die Verleumdung und die Brutalität? Die Menschen sind dem Guten Feind. Sie lieben das Gute nicht. Und das Gute ist bei Paulus und gerade auch in der Zeit von Paulus das Gott Wohlgefällige gemeint. Die Menschen werden das, was Gott gut heißt, bekämpfen. Und damit auch alle, die das Gute, das Gott Wohlgefällige verteidigen wollen, die es verbreiten. Die Christen werden von anderen Menschen verfolgt werden. Das steckt dahinter. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass Paulus als nächstes von Verrätern spricht. Auch wenn die Menschen generell verräterisch sein und treulos und auch untereinander sich verraten werden, ist das besonders für die Christen interessant. Und das sind die Staatsfeinde Nummer 1. Das sind die biblische Wahrheit hochhalten, die Harmonie stören, die allgemeinen Ansichten umwerfen. Und die nächsten drei Eigenschaften, die wir uns jetzt betrachten, das sind eigentlich noch gar keine Sünden. Sie werden in der Bibel nirgendwo als Sünden genannt. Aber wenn man jetzt im Hinterkopf hat, dass die Menschen verräterisch sind, dann sieht man, dass diese Charaktereigenschaften durchaus zur Sünde werden können. Und außerdem sehen wir daran auch gut, aus welchen Gründen so ein Verrat begangen wird, was die Menschen antreibt. Die nächste Eigenschaft ist zum Beispiel die Unbedachtheit. Es ist ja keine Sünde, unbedacht zu sein. Manche Menschen sind es halt einfach. Aber es geht um Menschen, die nicht denken, bevor sie sprechen. Sie reden sorglos und unvorsichtig. Es sind Menschen, die unbeherrscht und von ihren Gefühlen getrieben sind und danach handeln. Also ähnlich, wie wir das schon gesehen haben mit dem fruchtlosen Verhalten. Das unbedachte, sorglose Reden in diesem Fall ist aber anders. Hier geht es nicht darum, dass die Leute sich in Rage reden, sondern dass sie einfach mit Menschen über alle möglichen Geheimnisse reden, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen. Sie machen sich keine Gedanken darüber, mit wem sie reden und über was sie da reden. Nicht solche Naivität wurden auch schon im Zweiten Weltkrieg, in der NS-Zeit oder auch in der DDR viele Verstecke, viele Christen, viele Juden, viele Regimegegner verraten. Einfach, weil die Leute nicht nachgedacht haben. Und das ist wiederum Sünde. Das ist ein Grund, warum Menschen andere Menschen, vor allem auch Christen, verraten. Sie denken aber nicht drüber nach. Ein anderer Grund ist dieses Aufgeblasensein, wie es hier steht. Oder wörtlich von Rauch umhüllt oder vernebelt sein. Jeder, der schon mal mit dem Auto durch dichten Nebel gefahren ist, kennt das. Der Nebel ist wie eine Wand. Man kann nicht durchblicken. Die Sicht ist in alle Richtungen stark eingeschränkt. Man muss sehr langsam fahren, weil man den Überblick und die Weitsicht verliert. Und das nur wegen so ein bisschen Feuchtigkeit in der Luft. Schon ein wenig Wärme, ein bisschen Licht und der Nebel verschwindet. Das Bild von Paulus passt sehr gut zu den Menschen. Vielen fehlt der nötige Weitblick und ihre Sicht ist stark beschränkt. Sie nehmen einfach das auf, was sie aufnehmen sollen, was sie als gute Ansichten programmiert bekommen. Und damit stellt dieser Nebel auch ein großes Problem dar. Viele Menschen werden unter anderem Christen verraten, weil sie glauben, damit etwas Gutes zu tun. Das sind doch schließlich die bösen Fundamentalisten. Gegen die muss man doch vorgehen. Man will den Menschen doch auch nur helfen und auch die Allgemeinheit schützen und die Harmonie. Auch das ist also ein nicht schwer vorstellbarer Grund für Verrat. Dass man einfach vernebelt ist und die Dinge nicht klar sieht. Als nächstes schreibt Paulus, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Der Begriff Wollust ist in erster Linie körperliche Begierde, also nicht nur sexuell, sondern auch gutes Essen, Komfort, Wellness. Das heißt letzten Endes, die Menschen lieben ihre Spaßgesellschaft, ihre Bedürfnisbefriedigung und letztlich sich selbst mehr als Gott. Das wird auch durch die Wortwahl deutlich. Ganz am Anfang hatten wir ja gesehen, es steht da viel Auto, also Selbstliebe. Und hier steht Philotheoi, Gottesliebe. Es ist die Selbstliebe, die die Menschen prägt, und es ist die Abwesenheit von Gottesliebe, die die Menschen auch prägt. Und das ist die große Klammer, die diese Verse auch zusammenhält. Wer sich selbst liebt, der kann Gott nicht lieben. Und wer Gott nicht liebt, der liebt sich selbst. Und damit werden wir sind bei dem ersten Glied der Kette angelangt. Paulus schreibt hier auch indirekt das, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief formuliert, in 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Selbstliebe und Gottesliebe scheiden sich gegeneinander aus. John MacArthur macht noch die Bemerkung, dass der Begriff Wollust auch noch anders gemeint sein kann. Und zwar daraufhin, dass die Menschen ein perverses Vergnügen an Verleumdung haben, an Gewalt, an Verrat. Sie ziehen ihre Befriedigung zum Teil aus dem Schmerz und dem Leid, die sie voller Sadismus anderen zufügen, sogar Eltern und vermeintlichen Freunden. Auch solche krankhafte Befriedigung kann ein Grund für Verrat sein, einfach weil sie Lust dran haben, weil sie gerne Leute leiden sehen. Wir sehen also, dass diese letzten drei Punkte, die eigentlich recht allgemein sind und nicht mal als Sünden genannt werden in der Bibel, doch zu grauenhaften Auswirkungen führen können. Der letzte Punkt in diesem Katalog, die 19. Eigenschaft: Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Und solche Menschen soll Timotheus meinen. Es waren jetzt 18 Eigenschaften, die Paulus hier aufgelistet hat, und 18 Eigenschaften, die sich Timotheus behalten soll. Aber wozu das Ganze? Warum muss Timotheus und warum müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass diese Eigenschaften auf die Menschen zutreffen? Und das ist das, warum Paulus jetzt diesen 19. Punkt noch einfügt. Die Menschen der letzten Tage haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Die Gemeinde hier auf Erden ist immer gemischt. Es gibt immer Mitläufer, die sich äußerlich als Christen geben, aber innerlich die Kraft Gottes verleugnen. Sie glauben nicht, dass sie die Beziehung zu Gott ändert oder dass die Beziehung zu Gott überhaupt nötig ist. Vielleicht gehen sie davon aus, dass alle Leute in den Himmel kommen oder dass es vielleicht gar keinen Gott gibt. Nicht alle, die sich Christen nennen, sind auch welche. Und das ist das Gefährliche an dieser Zeit. Wenn wir uns noch einmal den Verrat angucken: Wer kann eigentlich jemanden verraten? Es sind nur Leute, die einem nahestehen, die einen kennen, die wissen, wo man sich aufhält und was für Ansichten man vertritt. Kurzum, die bösen Menschen sind mitten unter uns, in unseren Gemeinden, Familien und Freundeskreisen. Und Paulus warnt vor solchen Menschen. Die sollen wir meiden. Weil das sind die Menschen, die uns wirklich gefährlich werden können. Damit stellt es Paulus aber auch zwei Probleme gegenüber. Wir hatten ja gesagt, dass der Widerstand gegen Gottes Weisung die erste Art ist, wie die Welt der Umkehr Gottes widersteht. Die Menschen interessieren sich nicht für Gottes Gebote, seine Nähe, und auch wenn sie den Schein der Frömmigkeit haben, verleugnen sie ihre Kraft. Sie suchen viel lieber ihre eigene Nähe, sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht und auf die eigene Befriedigung ihrer Lüste. Das allein macht es schon schwer genug, sie mit dem Evangelium zu erreichen, weil das Evangelium sagt, sie müssen sich ändern und sich auf Gott ausrichten. Nicht sich selbst lieben, sondern Gott lieben. Hinzu kommt aber noch ein zweites Problem, und zwar, dass wir uns für den bösen Menschen in Acht nehmen müssen. Wir müssen vorsichtig damit sein, wem wir trauen und wem wir uns zu erkennen geben. Gegebenenfalls müssen wir diese Menschen wirklich meiden und zweiträumig von ihnen entfernen. Wir müssen uns aber bewusst machen, dass unsere heutigen Zeiten noch nicht so schlimm sind. Wie gesagt, in Deutschland haben wir da noch keine großen Probleme mit, aber wir müssen uns dennoch gedanklich darauf vorbereiten. Denn wenn es soweit ist, stecken wir als Christen in der Zwickmühle. Wie will man denn jemanden meiden, dem man das Evangelium sagen muss? Und wie will man den Menschen das Evangelium verkünden, wenn man durch unüberlegtes Handeln im Gefängnis sitzt? Ihr seht, wie schwierig das ist mit dem Meiden, gerade im Hinblick auf das Predigtthema, weltlicher Widerstand gegen Bekehrung. Die weltlichen Umstände können die Bekehrung behindern. Die Frage ist jetzt, wie meidet man den Menschen und wie sagt man ihnen das Evangelium? Wie meidet man Menschen, ohne zum zurückgezogenen Leisetreter zu werden? Wie meidet man Menschen, ohne selbst die Weisung Gottes zu widerstehen? Und hier gibt es, wie so häufig, keine Patentlösung. Paulus gibt Timotheus in diesem Brief mehrere Appelle mit auf den Weg. Auf der einen Seite, sei kein Leisetreter, steh für das Evangelium ein. Und auf der anderen Seite, meide die bösen Menschen. Man muss hier immer die Risiken und die Chancen abwägen. Als Familienvater zum Beispiel hat man andere Verantwortung und damit auch andere Risiken als ein Alleinstehender. Wir müssen klug abwägen und die Situation richtig abpassen, um den Leuten das Evangelium zu meiden, ohne uns selbst in unnötige Gefahr zu begeben. Oder einmal im Extrem gesagt, man sollte sich zweimal überlegen, ob man in einem Gestapo-Hauptquartier christliche Traktate verteilt. Sicher ist aber, dass, wenn wir auf unseren Glauben angesprochen werden, uns zu Christus bekennen müssen. Das steht außer Frage. Paulus hat jetzt bis hierhin deutlich gemacht, dass die bösen Menschen in den schlimmen Zeiten Gottes Weisung widerstehen. Dadurch sind sie einerseits wenig offen für das Evangelium und andererseits müssen wir beim Evangelisieren auf der Hut sein. In dem nächsten Abschnitt geht Paulus jetzt auf ein weiteres Problem ein, wodurch die Menschen von Gott ferngehalten werden. Ab Vers 6 heißt es, zu ihnen, also den bösen Menschen, gehören auch die, die sich in Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Paulus beschreibt hier in den Versen eine Situation, wie sie offensichtlich zu dieser Zeit öfter vorkam. Zu diesem Schauspiel gehören zwei Personengruppen. Einmal die bösen Menschen, von denen wir gehört haben, in diesem Fall wahrscheinlich Männer, und zum anderen die bösen Frauen. Auch die gehören zu den bösen Menschen. Der Unterschied ist, dass die Männer in diesem Fall aktiv werden und die Frauen eine passive Rolle haben. Von diesen Männern lesen wir erstmal nur, dass sie sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen. Mit den Häusern kann genauso gut auch der Hausstand, also damit auch Familien samt Bediensteten gemeint sein. Dass sie sich einschleichen, verheißt schon mal nichts Gutes. Sie wollen erstmal ihre Absichten verbergen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit agieren. Und sie wollen die Frauen einfangen, beziehungsweise wörtlich Kriegsgefangene machen. Was das genau bedeutet, sehen wir gleich. Aber nur schon mal so viel, es geht nicht darum, Menschen einzufangen und zu verschleppen. Bevor wir uns aber mit dem Einfangen beschäftigen, müssen wir mehr über diese Frauen wissen. Was kennzeichnet sie? Luther hat genauso wie die Elberfelder Bibel ursprünglich mit Weiblein übersetzt. Und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Es ist eine negativ gemeinte Verniedlichung. Für uns heute am besten verständlich ist wahrscheinlich aber die Schlachterübersetzung. Sie übersetzt mit leichtfertige Frauen. Es geht da um undifferenzierte, einfach gestrickte, emotionale, gutgläubige, naive Frauen, die rein auf Gefühle basiert ihre Entscheidungen treffen. Und diese leichtfertigen Frauen haben auch einen leichtfertigen Lebensstil und damit verbunden einen leichtfertigen Umgang mit Sünde. Sie sind immer von mancherlei Begierden getrieben. Begierde nach Luxus, Einfluss, Anerkennung oder auch Spiritualität, Geborgenheit und geistlicher oder körperlicher Nähe. Und weil sie sich von diesen und anderen Begierden treiben lassen, ohne nachzudenken, sind sie regelrecht mit Sünden beladen. Sie haben viel falsch gemacht in ihrem Leben und das ist ihnen offensichtlich auch bewusst. Sie empfinden Scham dafür und haben ein schlechtes Gewissen. Sie sind also emotional schwach und angreifbar. Hinzu kommt, dass sie immer auf neue Lehren aus sind. Das ist letztlich eine Folge der Sünde und des schlechten Gewissens. Es ist der Versuch, mit dem eigenen schlechten Leben fertig zu werden. Sie suchen Trost in diesen Lehren, Aussicht auf ein neues, besseres Leben. Sie suchen Lehren, die vielleicht Verständnis für ihre Sünden zeigen oder sie davon lossprechen. Sie suchen Lehren, die ihnen helfen, mit ihrer Vergangenheit umzugehen und auf die Zukunft zu blicken. Wahrscheinlich kommen sie zeitgleich ins Nachdenken. Ihnen wird bewusst, dass ihre Begierden nur ein Ausdruck dafür sind, dass in ihrem Leben etwas fehlt, dass es inhaltslos ist. Und auch hier können diese ganzen Lehren helfen, und dem Leben einen Sinn verleihen. Unter diesen Voraussetzungen steht natürlich die Tür für alle möglichen Lehrer, Gurus, Schamanen, Esoteriker oder Religionsvertreter offen. Sie können ohne großen Widerstand eine persönliche Beziehung aufbauen und ihre Lehren einflüstern und die Frauen darin geistig gefangen nehmen. Das Ganze ist nur ein Beispiel von vielen, was Paulus hier anführt. Das Ganze zieht sich durch alle Zeiten, alle Orten und dabei ist auch neben dem Alter sowohl das Geschlecht als auch die Lehren austauschbar. So können sich zum Beispiel Frauen auch untereinander mit neuen Lehren anfixen. Heutzutage ist es auch keine Seltenheit, dass Männer in einer Midlife-Crisis stecken und sich auf einmal monatelang auf Sinnsuche begeben. Genauso gibt es Frauen, die sich in Häuser einschleichen und von Begierden getriebene Männer verführen. Und auch bei Jugendlichen spricht man in der Pubertät von einer Findungsphase, wo sie viele Lebensstile ausprobieren, viele Lehren ausprobieren und den Sinn ihres Lebens suchen. Die Lehren gibt es als anders als die Geschlechter im Überfluss. Was früher vielleicht unter Gnosis oder Askese fiel, ist heute halt Klima, Yoga, Kommunismus, Humanismus, Hinduismus, Buddhismus, Islamismus, Materialismus, Atheismus, Katholizismus und wir können die Liste hier noch beliebig weiterführen. Aber eins haben diese Lehren allen gemeinsam. Sie sind nicht wahr. Sie führen nicht ans Ziel, sondern höchstens in Verzweiflung. Die Menschen erkennen das auch früher oder später. Manche hören auf, sich darüber Gedanken zu machen oder lassen sich wieder von ihren Begierden treiben. Andere suchen sich neue Lehren und passen ihr Weltbild an, nur um wieder enttäuscht zu werden. Sie kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit, dass es diesen Gott der Bibel wirklich gibt, dass sie selbst böse und schuldig sind und dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen, die sie nur durch Jesus Christus erreichen können, indem sie ihm ihr Leben anvertrauen. Und damit haben wir die zweite Art, wie die Welt der Bekehrung dem Evangelium widersteht. Der zweite Punkt lautet Widerstand gegen Gottes Wahrheit. Sie sind immer auf Erkenntnis, immer auf neue Lehren aus und kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Da stellt sich jetzt die Frage, warum werden die ganzen Lehren lieber angenommen als die Wahrheit Gottes? Was macht diese Lehren so lukrativ? Woher nehmen sie ihre Kraft? Warum folgen so viele Leute diesen nichtigen Lehren einfach nach? Und wie gut ist, dass Paulus direkt im nächsten Vers darauf eingeht. Er schreibt in Vers 8, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Ja, blöd nur, dass Paulus jetzt hier direkt die nächste Frage aufwirft. Ich meine, Mose kennen wir alle, aber wer sind Jannes und Jambres? Wer in der Bibel sucht, wird diese Namen ausschließlich an dieser Stelle hier finden. Aber es gibt noch andere Quellen in den jüdischen Traditionen, auf die Paulus sich hier bezieht. Und demnach sind Jannes und Jambres zwei Hofzauberer des ägyptischen Pharao. Ihren ersten Auftritt haben sie in 2. Mose 7, als Mose und Aaron den Pharao bitten, das Volk Israel freizulassen. Aaron soll mit seinem Stab seinen Stab auf den Boden werfen, woraufhin Gott den Stab zu einer Schlange werden lässt. Durch dieses Wunder und genauso durch die 10 Plagen will Gott zeigen, dass er existiert und dass er der einzig wahre und mächtige Gott ist. Der Pharao ruft stattdessen seine Weisen und Zauberer zusammen, Jannes und Jambres vorneweg, und auch die beiden sind in der Lage, ihre Stöcke in Schlangen zu verwandeln. Sie haben Gott imitiert, ihm nachgemacht und vermeintlich dadurch gezeigt, dass dieser Gott nicht viel mächtiger ist als ein Mensch. Auch der Pharao hat diesen Eindruck und verstockt sein Herz gegen Gott und gegen Israel. Vor so einem Gott braucht er nicht allzu viel zu befürchten, hat er seine Zauberer. Und auch bei den ersten beiden Plagen schaffen es die Zauberer, Gott zu imitieren. Sie schaffen es auch, Blut in Wasser zu verwandeln und Frösche herbeizurufen. Und dadurch wird der Pharao nur noch weiter von Gott entfernt und gegen ihn verhärtet. Es ist ja auch augenscheinlich die leichtere Lösung. Es ist schön und lukrativ. Das, was er bei Gott findet, findet er offenbar auch woanders. Die gleiche Macht, nur ohne seine Sklaven aufzugeben. Er hat also einen weltlichen Vorteil dadurch. Und genauso wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch die bösen Menschen der Wahrheit. Das gleiche Prinzip, wie wir es zur Zeit Mose finden, finden wir auch zur Zeit von Paulus und Timotheus und auch bei uns heute. Die Menschen versuchen mit ihren ganzen Lehren Gott zu imitieren. Bei manchen Lehren gelingt das besser, bei anderen schlechter. Sie versprechen alle Vorteile und Verheißungen, die auch Gott verspricht. Zumindest so oder so ähnlich. Dabei wird alles, was weltliche Nachteile bringen könnte, weggelassen. Das wird von den Menschen ja gerne angenommen. Sie sind sowieso nicht so auf Gott aus. Sie rebellieren gegen ihn und sind ihm von Natur aus fern. Die Lernversprechen zum Beispiel, Liebe, Frieden, zum Beispiel auch den Weltfrieden, Freude, Geborgenheit, Annahme, Freiheit, Zuversicht, harmonisches Miteinander, einen Sinn im Leben, jemanden, der Wünsche erfüllt, der Probleme löst, der ein rundum glückliches Leben gewährt und nach dem Tod geht es ab ins Schlaraffenland. Warum nicht? Das hört man auch gerne, das nimmt man auch gerne an. Die Bibel hingegen, naja, sie spricht von Leid, Verfolgung, Tod, Unterordnung, Gehorsam, Selbstverleugnung, Geboten, Hölle, geistlichen Kampf, Bibelstudium, Gebet, Entzweiung, Gericht und vielen mehr. Da wundert es nicht, dass die weltlichen Lehren viel lieber angenommen werden als das Evangelium. Man sieht daran auch, wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass jemand sich bekehrt. Warum sollte jemand, der diese ganzen Lehren kennt, von Jugend an, sich zu Gott wenden? Und dadurch wird aber noch ein weiteres deutlich, nämlich, dass Gott viel mächtiger ist als diese Lehren. Er ist es, der allein das Wunder der Bekehrung wirken kann. Und genau hier haben wir auch das Stichwort, Gottes Macht. Die Menschen versuchen mit ihren eigenen Lehren Gott zu imitieren, aber was ihnen fehlt, ist Macht. Und auch das sehen wir bei Jannes und Jambres schon. Was passiert denn, als die Zauberer ihre Schlangen beschwören? Gottes Schlange frisst die anderen auf. Was passiert bei der dritten Plage? Die ersten beiden Plagen konnten die Zauberer ja noch problemlos nachmachen. Aber bei der dritten heißt es dann, in 2. Mose 8, Abvers 12, und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, strecke deinen Stab aus und schlag in den Staub der Erde, dass er zu Mücken werde, in ganz Ägyptenland. Sie taten so, und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stab und schlug ihn auf den Staub der Erde, und es kamen Mücken und setzten sich an die Menschen und an das Vieh. Aller Staub der Erde war zu Mücken in ganz Ägyptenland. Die Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, um Mücken hervorzubringen. Aber sie konnten es nicht. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist Gottes Finger. Aber das Herz des Pharaos wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Wir sehen hier, den Zauberern fehlt die Macht. Und gerade an dieser Stelle, das ist auch sehr interessant, die Zauberer schaffen es nicht mehr, Gott nachzumachen. Was dazu Flut geht noch, Frösche herbeirufen geht auch noch. Aber jetzt, wo es darum geht, leblose Materie in neues Leben zu verwandeln, da können die Zauberer nicht mehr mitziehen. Hier endet ihre Macht. Und ganz nebenbei, sie konnten zwei der Plagen zwar nachmachen, aber sie konnten keine der Plagen aufhalten. Ihre Macht reicht nicht aus, um gegen Gott anzustinken. Und genauso ist es auch mit den Lehren heute. Ihnen fehlt die Macht. Sie sind inhaltslos, leer. Sie können die Menschen nicht verändern, geschweige denn über Himmel und Hölle entscheiden. Und anhand der Aussage der Geschichte jetzt aus 2. Mose gibt Paulus uns eine gute und eine schlechte Nachricht mit auf den Weg. Die schlechte zuerst. Die Zauberer erkennen zwar, dass sie mit Gott nicht mithalten können, aber sie und auch der Pharao bleiben auf ihrem bösen Weg. Obwohl sie spätestens jetzt eigentlich wissen müssen, dass Gott existiert, dass er allmächtig ist, dass er ein neues Leben geben kann. Sie lehnen ihn weiterhin ab. Die Beweislage ist eigentlich erdrückend. Die Logik lässt doch keinen anderen Schluss mehr zu, als diesem Gott anzuerkennen, ihn um Erbarmen und Vergebung der Sünden anzuflehen und ihm sein Leben zu übergeben. Noch dazu kommt, dass dieser Gott ja auch vergeben will. Er will ja nicht, dass jemand verloren geht. Und dennoch lehnen sie ihn ab. Sie verstocken ihre Herzen, sie verschließen sich der Umkehr vollkommen und sie reißen dabei Hunderttausende mit in den Tod. Und genauso ist es heute. Die Menschen wollen Gott nicht anerkennen, obwohl ihnen eigentlich von der Logik her gar nichts anderes übrig bleiben würde. Es gibt etliche Beweise, die für die Existenz Gottes sprechen und die auch seine Macht beweisen. Die Wissenschaften sprechen da eine klare Sprache. Und ganz abgesehen davon haben wir Gottes Wort, in dem er sich offenbart, indem er seine Absichten erklärt und die Menschen zu sich ruft und ihm Vergebung zuspricht, wenn sie zu ihm kommen wollen. Und noch dazu ein neues und ein ewiges Leben. Und er schenkt Leben im Überfluss. Doch die meisten Menschen verstocken ihre Herzen. Paulus schreibt hier im Vers 8 noch, es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Sie verstocken ihre Herzen so sehr, dass sie wie von Sinnen sind. An diesen entscheidenden Punkt hören sie auf zu denken. Sie lassen sich von ihren weltlichen Begierden treiben und entscheiden wider jede Logik. Es sind Menschen mit zerstörten Sinnen, die sich so sehr verstockt haben, dass sie nicht mehr glauben können. Es gibt keine Bekehrung mehr für sie. Sie widerstehen Gottes Wahrheit und damit auch Gottes Weisung. Sie schleichen sich mit ihren falschen Lehren und Weltanschauungen in die Gedanken anderer Menschen ein, damit auch die niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie reißen etliche Leute mit sich in die Hölle. Das ist im wahrsten Sinne ein Teufelskreis. Denn auch diese Leute, die verführt wurden, verführen auch wieder andere Leute. Es ist eigentlich ohne Hoffnung, dass jemals jemand daraus entkommt. Wäre dann nicht noch die gute Nachricht? Vers 9 heißt es, diese Menschen werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah, also bei Jannes und Jambres. Gott setzt diesem ganzen Teufelskreis einen Riegel vor. Er lässt zwar zu, dass solche Menschen mit ihren Lehren ihr Unwesen treiben, aber er selbst leistet Widerstand. Und das ist der letzte Punkt unserer Predigt, Widerstand gegen Gottes Widersacher. Gott durchbricht den Teufelskreis. Obwohl weltlich gesehen der Widerstand gegen Bekehrung unendlich groß scheint, schafft es Gott, durch sein Wort in Menschenherzen einzudringen und sie zur Umkehr zu bewegen. Er stellt sich mit seiner Wahrheit gegen diese törichten falschen Lehren. Und damit macht er die Torheit von jedem dieser Lehren offenbar. Die Menschen werden erkennen, dass die ganzen Lehren nichts bewirken und dass nur Gottes Wahrheit wirklich wahr ist. Dass nur das Evangelium helfen kann. Dass nur durch das Evangelium die Probleme der Menschen und das einzige Problem der Menschen, nämlich die Sünde, lösen kann. Nur Gott kann Leute aus der Hölle befreien. Die Menschen werden das massenhaft begreifen. Die Torheit wird jedermann offenbar werden. Gott wird Erweckung schenken. Ganze Landstriche können sich dadurch bekehren, wie es in der Geschichte auch schon oft geschehen ist. Und hinzu kommt, dass die Menschen, wenn sie Gottes Wahrheit anerkennen, auch Gottes Weisung anerkennen. Sie werden sich in ihrem Verhalten radikal ändern. Diese ganzen Eigenschaften, die wir gesehen haben, werden auf sie nicht mehr zutreffen. Und genauso wie der Pharao mit seinem verstockten Herzen untergegangen ist, genauso werden auch die Menschen mit ihren zerrütteten Sinnen, die untüchtig zum Glauben sind, ihre Koffer packen müssen. Sie können gegen Gottes Macht und Wahrheit nichts ausrichten. Ich will die Predigt nochmal zusammenfassen. Wir haben heute gesehen, dass in den letzten Tagen immer wieder schlimme Zeiten kommen werden. Genauso wie es daraufhin immer wieder Erweckungen und Erholungsphasen geben wird. Das Ganze wird sich bis zur Wiederkunft Christi immer wiederholen, wobei sich die schlimmen Zeiten immer weiter zuspitzen werden. Die Menschen waren, sind und werden als solche immer böse sein. Sie widerstehen Gottes Weisung und wollen nichts von Gott wissen. Sie halten sich fern von ihm. Stattdessen verlieren sie sich in ihrer Selbstliebe. Sie erfinden und suchen immer wieder neue Lehren und fangen andere Menschen damit ein, sodass sie allesamt Gottes Wahrheit widerstehen. Aber auch Gott leistet Widerstand gegen seine Widersacher, gegen die bösen Menschen mit ihren falschen Lehren. Er stellt ihnen in seiner Macht und Souveränität seine Wahrheit entgegen. Er durchbricht diesen Teufelskreis und führt Menschen zur Umkehr. Die Frage, die wir jetzt so klären müssen, ist, was heißt das jetzt für uns? Was gibt es für uns zu tun? Auch hierauf hat Paulus eine Antwort. Es gibt eine kurze und eine ausführliche Variante. Die ausführliche Variante wäre jetzt noch die Kapitel 3 und 4 auszulegen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Und für alle, die jetzt nicht so lange warten, gibt es dann noch die kurze Variante. Weil auch in unserem Text haben wir schon genügend Ansatzpunkte. Gott will zuallererst mal, dass, sofern auch nicht geschehen, wir seine Wahrheit annehmen, ihn um Vergebung bitten und unser Leben ihm anvertrauen. Wenn wir diesen Schritt gegangen sind und seine Wahrheit angenommen haben, dann sollen wir auch seine Weisung annehmen. Wir können uns an den Bibeltext hier sehr gut selbst überprüfen. Wo treffen vielleicht diese bösen Eigenschaften auch auf uns zu? Wo sind wir selbst verliebt oder geldgierig oder ungehorsam? Wo müssen wir weiter an uns arbeiten? Wenn wir Gottes Weisung annehmen wollen, dann haben wir damit auch unweigerlich den Auftrag, Gottes Wort zu verkünden. Denn das ist das Mittel, womit Gott die Menschen in den Menschen wirken will. Aber auch wenn er alle Menschen mit seiner Botschaft erreichen will, müssen wir aufpassen, wann und wem wir das Evangelium predigen. Paulus sagt zwar auch, wir sollen es zu jeder Zeit predigen, unabhängig davon, ob uns die Leute hören wollen oder nicht. Aber es ist nun mal so, in unserem Text hier ist der einzige Appell, den Paulus wirklich gibt, meide die bösen Menschen. Diejenigen, die dich direkt oder indirekt gefährden. Wir sollen Gottes Wort frei und offen verkündigen, wo es geht und uns im Zweifelsfall immer zu ihm bekennen. Wir müssen in den schlimmen Zeiten das Risiko gut abwägen. In Deutschland und ganz Westeuropa haben wir noch diese Freiheit, sein Wort klar und deutlich zu predigen und zu verkünden, ohne um unser Leben zu fürchten oder in Gefangenschaft zu geraten. Und daher im Moment spricht nichts dagegen, das Evangelium zu verkündigen. Aber wie gesagt, wenn die bösen Menschen stärker werden, müssen wir auch vorsichtiger werden dabei. Und eine letzte Sache gibt es noch, die wirklich jeder tun kann, und das ist das Beten. Gott ist derjenige, der allen weltlichen Widerstand und der echte Bekehrung schenken kann. Deshalb sollten wir ihn darum bitten, dass er an den Menschenherzen wirkt, dass er die Menschen zur Umkehr führt und dass wir auch hier in Deutschland weiterhin sein Wort frei verkündigen dürfen. Zusätzlich sollten wir auch für die ganzen anderen Christen auf dieser Welt beten, die in nicht so freundlichen Situationen leben, wo ja, das Evangelium zu verkündigen gleichbedeutend ist mit Verfolgung, mit Tod, mit Gefangenschaft, mit ja, unter anderem auch Trennung von Familien. Und deshalb sollten wir für diese Menschen wirklich beten, dass Gott die Menschen auch dort bekehrt, dass die falschen Lehren entlarvt werden, dass diesen törichten Menschen ein Riegel vorgeschoben wird, dass es mit ihnen ein Ende nimmt, dass es in den Ländern Erweckungen geben wird, sodass noch viele Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden können. Ich möchte zum Schluss noch beten.